Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir eine Art Weltverständlichkeit bekommen. Wir interessieren uns für die Welt, verstehen die Zusammenhänge, dass wir uns von unseren Selbstverständlichkeiten befreien und dass wir was tun, dass wir uns aktivieren. Ich schreibe davon Handlungshelden, wo das Heldenhafte nicht in der Tat ist, sondern die Handlung an sich. Und ich sehe das tatsächlich als eine große Herausforderung. Wie aktivieren wir 8 Milliarden Menschen, dass sie was tun? Und wenn das gelingt, dann können wir Unfassbares leisten, das glaube ich. Wir brauchen einen Grundparameter des Vertrauens und dann müssen wir damit umgehen, wenn wir verletzt werden, wenn wir getäuscht werden und so weiter. Aber dann kommt der Lernprozess. Andersrum ist das gefährlich, weil dann ist das Vertrauen weg, das ist obsolet. Und dann sind wir so technologisch funktionierende Wesen, so wie so dopamingesteuerte Junkies, so eine Art Homo obsoletus, ein überflüssiger Mensch, ja, wo wir sagen, die Lichter sind an, aber es ist niemand mehr zu Hause. Also wir funktionieren nur noch. Und das wäre eine ärmere und traurigere Gesellschaft, finde ich.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an unseren Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Anders Inzet ist Wirtschaftsphilosoph, Autor und Unternehmer. Der gebürtige Norweger ist ein echter Vordenker und entwickelt Ideen für unsere Zukunft. Einige dieser Ansätze und Konzepte hielt er immer wieder in Büchern fest, die wiederholt zu Bestsellern wurden und in verschiedenen Sprachen erschienen. Wie wollen wir künftig leben und miteinander umgehen? Wie können wir die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte meistern und welche Rolle spielen Politik, Kultur und Wirtschaft in diesem Kontext? Große Fragen, über die ich mit Anders Inzet intensiv philosophiert habe. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin & Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Anders Inzet, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns in München bist und wir diese kurze Durchreise von dir quasi nutzen konnten, um dich hier an die Bar einzuladen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, sehr gerne.
Du hast ein Buch geschrieben, also du hast einige Bücher geschrieben, aber dein letztes Buch heißt Das infizierte Denken liegt hier bei uns auf dem Tresen. Mitten in der Pandemie kam es auf den Markt und wurde gleich zum Bestseller. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, du hast dich selbst ein bisschen gewundert, weil es gab keinen Untertitel und es ist dann doch sehr viel Inhalt drin und es hat trotzdem sehr gut funktioniert. Hat dich selbst ein bisschen überrascht?
Na gut, ich freue mich natürlich. Das mit dem Untertitel, das war ein Kampf mit dem Verlag. Die haben gesagt, Sachbuch braucht eine Erklärung. Und dann sage ich, wie willst du was erklären, wo ich hinten drauf schreibe, dass wenn du denkst, du hast das infizierte Denken kognitiv verstanden, dann ist es ein Missverständnis. Das Buch ist eine Liebeserklärung an das Leben. Also es ist ein Weg zur Heilung. Natürlich ist es schön, dass man erkennt, dass inhaltliche Tiefe, und ich habe wirklich da mein Bestes gegeben, zu versuchen, so eine Art Gegenwartsanalyse zu machen, dass es auch anerkannt wird. Wir merken ja heute, dass junge Leute auch nicht so gerne Bücher lesen. Wir sehen es in den Zügen, in den Flügen. Aber das ist natürlich schön zu sehen, dass es wirklich über inhaltliche Themen auch ein Interesse bei der Leserschaft schafft. Und das freut mich natürlich sehr. Das Buch ist natürlich innovativ mit dem Hanfdruck, ja, mit dem Verlag. Also sind Dinge, wo ich sage, ich mag diese Haptik. Und dass die Menschen ein Buch noch in der Hand nehmen, finde ich natürlich sehr schön. Also ich freue mich total, dass es so gut läuft. Ja.
Die Vermittlung von Inhalten, vor allem wenn es darum geht, unsere Zukunft zu gestalten, ist ja immens wichtig. Wir haben es gerade vorhin schon gesagt, die große Herausforderung unserer Zeit ist eigentlich Aufklärung. Wie gut bekommen wir das eigentlich hin?
Die Herleitung von dem Buch ist ja, dass wir so eine Art fatale Nickerchen gefangen waren. Und wir wurden jetzt wachgepiekst von dieser böse Hexe Corona. Also es ist kein Corona-Buch, sondern ich gehe tatsächlich zurück zu 1970 und gehe über diese Phänomene, wo wir uns dann zurückgelernt haben und durch Aufklärung einen unfassbaren Fortschritt geschaffen haben. Also noch nie war es friedlich auf diesem Planeten. Die Lebenserwartungshaltung ist bei 71 Jahren weltweit. Also wir leben nicht 35, 40 Jahre in armen Regionen, sondern 71. Und noch nie lebten wenige Menschen in absoluter Armut als heute. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Leistung. Also Steven Pinker Aufklärung jetzt oder auch ein Professor Hans Rosling mit seinem Gapminder Foundation, der leider zu früh gestorben ist, aber die klären uns ja da auf. Ich glaube, dass das Fundus mit Vernunft, das Vertrauen in Wissenschaft und das Streben nach einer Definition von Humanismus, also der Humanismus als sich, also die aufklärerische Aufgabe, die ist uns durch die Digitalität ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben die Digitalität in unser Leben adaptiert. Wir leben in so einer Art binäre Welt, 0-1, deine Meinung, meine Meinung, alles wird verabsolutiert. Und da sind wir gefangen in unsere Selbstverständlichkeiten, dass wir streben, die Kunst Recht zu haben nach und sind nicht offen für die Kunst, Unrecht zu haben, eben die Philosophie. Und das ist, glaube ich, was Fundamentales für Fortschritt. Ja, die Vergangenheit optimieren, Technologie, aber wir brauchen auch den Fortschritt durch Neues. Und das kommt eben durch die Kunst, Unrecht zu haben. Und das ist in der heutigen Optimierungsgesellschaft leider ein bisschen abhanden gekommen.
Ja. Unrecht zu haben bedeutet ja auch, dass man sich das selbst eingestehen kann und dass man selbst auch mal zugibt, ich habe einen Fehler gemacht und bin bereit zu lernen, auch vor allem auch aus dem Fehler zu lernen. Da tun wir uns auch so ein bisschen schwer, oder? Als Gesellschaft. Also dass man hat man jetzt auch gerade erst hier in Deutschland schön im Rahmen des Wahlkampfes und der Bundestagswahl gesehen, dass mit dem einfach mal zu sagen, ich habe Mist gebaut und zieh die Konsequenzen daraus, das ist irgendwie ein bisschen schwierig geworden.
Ja, das eine ist tatsächlich, dass das ist ja Rorty schreibt von dieses, wir müssen immer davon ausgehen, dass jemand eine bessere Idee haben können als wir. Also wir sind nicht offen für das andere. Adorno spricht ja von der kindlichen Nachahmung. Ich meine, wir haben so eine pubertäre Gesellschaft, die eine Erwachsenengesellschaft nachahmt. Ja? Und vielleicht ist das Kindliche das Vernünftige. Dieses Erforschend und wir kommen ja auf der Welt mit einer leeren Festplatte. Und wir Menschen besitzen offensichtlich die Fähigkeit zu navigieren, also uns zu erkunden über die Welt. Meine Tochter letztens geht zur Rolltreppe und sagt, was macht dieser rote Knopf? Klickt da drauf und erkundigt natürlich dann, wie die Treppe zum Halt kommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass du heute nicht für etwas sein kannst. Und du sprach ja von der Bundestagswahl und das hat so etwas wie Mikado. Ja? Wer sich zuerst bewegt, verliert. Erstmal die ganzen Baerbocks, dann der lachende Laschet als Krisengeneral mit Gummistiefel, der wollte sich zeigen und der stille Scholz war der Profiteur. Ich habe mich geirrt. Ich habe gedacht am Wahl, dass die Grünen noch weiter abstützen wird und dass die CDU am Ende die Kurve kriegt zu der Bequemlichkeit, dass die Bequemlichkeit stärker ist. Das macht Hoffnung in der Tat, dass die Menschen wandeln wollen. Das Problem ist nicht nur das Wohin, ja. Und wenn Menschen nicht für etwas stehen können, und das geht über die 4 Jahre Legislaturperiode hinaus, das ist längerfristiges, dann ist es schwierig. Und wir leben in so einer Cancel Culture, wo die Negation gegen etwas zu sein das Richtige ist, weil es viel einfacher ist, den Menschen anzugreifen an die Schwachstelle, als sich hinzustellen und sage, ich stehe für was. Und wir müssen alle so professionelle Amateure werden, statt so selbsternannte Experten. Also hart arbeiten und in immer die Rolle des Lernendes. Und das Lernen an sich ist das Fundamentale, während wir mehr und mehr so eine Art Wissensgesellschaft hinterherhecheln, so eine Wikipedia Plus, wo alles vordefiniert ist, aber durch die Geschwindigkeit uns dann auf Facebook-Freunde und Tweets verlassen, was natürlich mit Verstand nichts zu tun hat, sondern es ist reine Datenverarbeitung zu wissen. Und ich glaube, das ist in die zwei Komponente eben, dass wir, ja, es muss okay sein, dass sich zu irren, die Kunst, Unrecht zu haben. Und das andere ist, wir brauchen Menschen, die für etwas stehen, eine positive Leitidee und nicht nur diese Online-Welt, die sehr gehässig ist, diese Cancel Culture. Und die beiden Komponente sind für mich auch in dem Buch sehr, sehr wichtig.
Ich habe heute Mittag die Mittagspause genutzt und bin einfach mal eine Stunde lang hier durch die Gegend gelaufen und habe so ein bisschen drüber nachgedacht, auch über unser Gespräch nachgedacht und auch über dein Buch und auch das Buch davor. Und ich bin dann irgendwann auf so einen Gedanken gekommen, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist es ja eine komische Zeit gerade. Weil zum einen haben wir mehr oder weniger 50, 60 Jahre lang Wohlstand gehabt und es ging uns ziemlich gut und es ging immer bergauf und wir haben uns irgendwie gewöhnt an das, was wir haben. Deshalb tun wir uns auch so schwer, was daran zu verändern, weil das ist ja alles gut und es funktioniert ja alles vermeintlich gut. Und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, die erste Generation, die wirklich ernsthaft über die Zukunft nachdenkt. Also die nicht nur die nächsten 10, 20 oder die eigene Lebenszeit im Blick hat, sondern die über die nächsten 2, 3, 4 Generationen nachdenken, welche Folgen das Leben im Hier und Jetzt, unser Verhalten im Hier und Jetzt auf die nächsten 100, 200, 300 Jahre hat. Und da treffen zwei so Welten zusammen, weil auf der einen Seite diese Trägheit aus der Gewohnheit, diese Wohlstandsfaulheit und auf der anderen Seite dieses ja fast schon visionär verantwortliche Denken in die Zukunft. Wie passen denn diese beiden Welten zusammen? Oder ist es genau das, was es so schwierig macht?
Ja, ich glaube, wir brauchen grundsätzlich heute eine hohe Ambiguitätstoleranz. Also wir müssen die Widersprüchlichkeiten aushalten. Das ist nicht entweder oder, wir leben in einer Welt des sowohl als auch, eine Parallelgesellschaft. Ich schreibe davon Ambiguitätstoleranz plus. Also wir brauchen auch sogar eine Offenheit für das Unbekannte. Wenn wir es historisch betrachten, der erste der Weltklimatag oder Tag der Erde, Global Earth Day, fand in 1970 statt. Also 20 Millionen Menschen gingen auf die Straße und kämpften für Klimawandel. Und wir sehen ja, wo wir jetzt gelandet sind. Und ich glaube, wir müssen es differenzieren, also wo wir sind. Also in der Wohlstandsgesellschaft, die wir haben, ist es ja so, dass wir zu diesem Wohlstand durch das Lernen aus Krisen, also die Nachkriegszeit, echtes Unternehmertum, Quality Made in Germany, tolle Unternehmen, die Hidden Champions, Weltklasse Produkte, die wir in aller Welt exportierten, egal Kultur, Sprache, Transaktionskosten, das wurde einfach, Wachstum war das Thema. Ne? Und jetzt wollen wir halt irgendwie vorschreiben, wie andere zu diesem Wohlstand kommen. Also die Chinesen, die Afrikaner, die Inder und so weiter. Das sind natürlich viel, viel mehr Menschen. Also das glaube ich, wir haben kein Anrecht drauf. Wir sind also Glücksspermien und schätzen das nicht. Also es ist einerseits eine kosmologische Lotterie, dass wir überhaupt geboren sind und dass wir hier in dieser Welt geboren sind, ist natürlich unwahrscheinlich. Und das schätzen wir nicht. Also werden wir ein bisschen untätig. Und ich glaube nicht, dass die junge Generation zwangsläufig sich über die Generationen so viel Gedanken machen, aber die nehmen das Thema Klima sehr ernst. Das nehme ich auch wahr, da passiert auch was. Und ich glaube, wir brauchen so eine enkelfähige Zukunft. Die Frage ist halt, was ist das? Ja? Ist das durch Bedrohung und Reduktion, Limitierung? Sicherlich, ja, brauchen wir nicht den schönen Gin von dir zu jeder Mahlzeit. Ja? Wir können auch uns ein bisschen reduzieren, das ist eine dekadente Gesellschaft. Wir brauchen eine perfekte Kreislaufwirtschaft, also alles muss wiederverwendbar gemacht werden, Ressourceneinsatz, Effizienz. Aber ich glaube, wir brauchen vor allem auch positive Anreize, also Verhaltensänderung durch Positivität. Wir brauchen einen Anreiz, warum wir uns verändern sollen. Versuchte deine Lebenspartnerin zu sagen, durch Regeln und Gesetze und so Drohungen, dass sie sich verändern soll, dann wird schwierig. Schaffst es über einen positiven Anreiz, einen gemeinsamen Weg, dann kann es gelingen. Es muss intrinsisch motiviert sein. Und deswegen müssen wir uns anstrengen, dass wir Produkte bauen, die einfach besser sind, als die, die wir haben. Das ist auch der Erfolg von Elon Musk letzten Endes. Er baut einen Raketenmotor in eine Karre und macht die Technologie rein und wir finden es geil und kaufen das. Und als Attribut hat es halt Elektromobilität. Und das ist, glaube ich, der Switch, den wir jetzt brauchen. Also einerseits eine unfassbare Aktivierung, dass wir was tun und andererseits, dass wir nach einem irrsinnigen Glauben in Technologie vor allem, dass wir was Neues erfinden können. Nicht nur Reduktion, sondern auch ins Minus, eine gewaltige Klimaanlage zu bauen. Vielleicht muss es in manchen Bereichen auch schlimmer werden, bevor es besser wird. Wir werden nicht aufhören zu fliegen. Ich komme jetzt selbst vom Flughafen und da stehen Schlangen an den Business Lounges. Ja, halbe Flieger ist Business Class. Also das ist nicht da getan mit Corona und mit Wachrüttelmomente durch die Fridays for Future und Gretas. Deswegen brauchen wir nachhaltige Flugzeuge. Wasserstoff oder halt wie auch immer, was die Technologie ist. Und da brauchen wir Mut, Investitionsbereitschaft. Wir brauchen das ganze Geld, was wir im angelsächsischen Bereich oder im deutschsprachigen Raum haben, das muss investiert werden. Und nicht durch die Krise. Wir können uns kein dritter oder vierter Weltkrieg erlauben mehr. Wir müssen es jetzt aus der Positivität bringen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir eine Art Weltverständlichkeit bekommen. Wir interessieren uns für die Welt, verstehen die Zusammenhänge, dass wir uns von unseren Selbstverständlichkeiten befreien und dass wir was tun, dass wir uns aktivieren. Ich schreibe davon Handlungshelden, wo das Heldenhafte nicht in der Tat ist, sondern die Handlung an sich. Und ich sehe das tatsächlich als eine große Herausforderung. Wie aktivieren wir 8 Milliarden Menschen, dass sie was tun? Und wenn das gelingt, dann können wir Unfassbares leisten, das glaube ich.
Ich bin da immer so ein bisschen, also ich bin grundsätzlich komplett bei dir. Ich bin nur immer ein bisschen skeptisch, wie viel Veränderung wir als Gesellschaft überhaupt packen und wie viel Veränderung, zu wie viel Veränderung wir bereit sind. Weil wenn ich mir anschaue, dass wir seit wahrscheinlich 30 Jahren oder 40, ja, wahrscheinlich eher 40 Jahren wirklich fundiert wissen, dass uns Rauchen umbringt. Und es bis heute Menschen gibt, die rauchen. Wir wissen seit keine Ahnung wie vielen Jahren, dass das Zucker super ungesund ist. Wir wissen, dass Corona uns potenziell umbringen kann und trotzdem haben wir immer noch in Deutschland um die 30% ungeimpfte Menschen, die nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Also wir sind selbst bei Themen, die uns unmittelbar direkt in unserer eigenen Lebenszeit betreffen, sind wir wahnsinnig inkonsequent und wahnsinnig schwer zu bewegen. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir selber in unserer Lebenszeit, also wir werden merken, dass es mehr Klimakatastrophen gibt, wir werden merken, dass es wärmer wird, wir werden merken, dass es Regionen in dieser Welt gibt, die nicht mehr so bewohnbar sein werden. Aber wir selber, vor allem hier in Europa, werden in vielen, vielen Ländern in unserer Lebenszeit, die jetzt so in unserem Alter sind, die werden davon nicht viel mitbekommen. Was muss passieren, dass die spüren, diesen eigenen Schmerz quasi spüren, diesen eigenen Bedarf spüren, dass sie jetzt jeder einzelne von denen was anders machen muss?
Ja, es ist sehr schön, dass du das ansprichst. Das ist ja auch der Anlass für mein Buch auch letzten Endes gewesen, das infizierte Denken. Ich sage, Corona ist nicht das Problem. Unser Denken ist infiziert. Du sprach ja vorhin von Aufklärung, nicht? Und das ist genau das Thema, dass wir haben so eine Optimierungsgesellschaft gebaut, so eine Gefälligkeit, vollökonomisierten Gefälligkeitsgesellschaft. Und der Designfehler lag ja bei Facebook mit dieser Like-Me-Button. Ja. Soziale Medien ist ja alles, aber nicht sozial in dem Kontext. Und durch diese Spaltung kommen wir dann in diese Optimierung, wo wir also eine Selbstausbeutung. Wir haben uns die individuelle Freiheit hart erarbeitet, 1989, der Mauerfall, und jetzt sind wir in der Freiheit gefangen. Und wir haben so eine Art Zukunftslosigkeit, dass wir sagen, ja gut, das ist unbewusst, was wir betreiben. Und da können wir ganz viele Themen ansprechen. Einerseits Afrika als Thema, weil es gibt Flüchtlinge und Migration und so weiter. Das ist 1,5 Milliarden Menschen heute. Die Herdplatte wird wärmer und Ende dieses Jahrhunderts wohnen 4 Milliarden Menschen dort. Ja, die wollen auch anders leben. So, wenn wir das verstehen, dann sehen wir auch Opportunitäten und Möglichkeiten. Also ich glaube, dass dieses Zwang und dieses Menschen zu fordern, dass sie sich verändern, ist sehr schwierig. Wir brauchen eine positive Leitidee. Deswegen sage ich, mein Buch ist eine Liebeserklärung an das Leben. Weil das ist nicht eine Sinnsuche, was wir betreiben, sondern wir leben eine wunderschöne Reise mit tödlichem Ausgang, höchstwahrscheinlich. Es ist eine wunderschöne Reise nach nirgendwohin. Und wie gelingt es uns, so eine Art Sinngebung? Also wie können wir unser Leben mit Sinn füllen? Und da glaube ich, wenn wir verstehen, dass das Vertrauen in Fortschritt, das Vertrauen in andere Menschen eine sehr für uns selbst sinnvolle Strategie ist. Also das lernende Fortschritt ist was Fundamentales. Wenn wir nur sozusagen hinterherhecheln und die Technologie in Wettbewerb stehen und versuchen, möglichst viel in unser Alltag zu optimieren, also wenn wir von Zeit als was Echtes ausgehen, ja, was natürlich auch ein strittiges Thema ist von unseren unterliegenden physischen Gesetzen, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir die 24 Stunden haben, dann können wir nur beliebig optimieren. Also ich finde es geil, dass wir mal zweifache, dreifache Geschwindigkeit unsere WhatsApp-Nachrichten jetzt hören können. Aber du kannst halt nicht Hörbuch bei zweifacher Geschwindigkeit neben Kochen und Yoga und was noch alles. Das geht halt nicht. Und da kommen wir halt zu einem Erkenntnis, dass das kein erfüllendes Leben ist. Und ich glaube, ein erfüllendes Leben ist, wenn du deinem Leben einen Sinn gibst. Und das kommt von einem Vertrauen in was Positives. Der Mensch an sich, glaube ich, und das ist vielleicht auch naiv, aber ich glaube an das positive Menschen. Ich sehe positive Menschen, die gestalten wollen. Nicht ohne Grund kommen viele Menschen aus ganz schlimmen Krisen und sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Das ist ein Stück weit neben der Technologie was fundamental Menschliches. Und was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, dass das geht schon ein bisschen in Richtung Aufklärung, aber es geht auch in Richtung Bewusstseinsrevolution, dass wir eine Wahrnehmung haben von dieser wunderschönen Normalität. also eine Art Alchemisten der Normalität, dass wir das wahrnehmen, welche Möglichkeiten, und auch die Natur spielt da eine wichtige Rolle, nicht? Denn die Natur ist ja nicht effizient, das ist keine Optimierungsgeschichte. Und das ist ein Teil von dem, was wir vielleicht als Menschsein definieren können. Aber zumindest ist es so, dass es nicht, das geht darum, dass wir das Leben einen Sinn geben können. Und somit auch, wenn wir dann gestalterisch unterwegs sind, uns in eine Position versetzen, dass wir von so etwas wie Glückseligkeit getroffen werden können. Also in anderen Worten, wenn wir Vertrauen in Menschen haben, kommt das mit einem Preisschild. Wir werden uns täuschen. Wenn wir Vertrauen in was Positives haben, werden wir verletzt sein. Aber das ist eine sinnvolle Strategie, um ein erfüllendes Leben zu leben. Und ich glaube, das ist die Herleitung, nach der wir suchen. Nicht die 20-30% Nicht-Geimpften zu drohen, sondern aufzuzeigen, dass es viel besser ist. Ich muss meine eigene Recherche betreiben. Das ist doch kein Argument. Es gibt keine kognitive Erklärung, warum man sich nicht impfen soll. Natürlich ist es nicht gut, seinen Körper mit allen möglichen Dingen vollzustopfen. Darum geht's nicht. Es geht aber nur darum, dass wir Menschen nur Menschen sein können in Relation zu anderen Menschen. Ich kann diese hart erkämpfte individuelle Freiheit nur genießen, wenn ich in das Allgemeinwohl einzahle, wenn ich was tue, wenn ich mich einbringe. Und das wiederum ist eine sinnvolle Tätigkeit, was mein Leben auch nach einem erfüllenden Charakter gibt. Und ich glaube, das ist das. Also das ist für mich auch eine Möglichkeit, um von Glückseligkeit getroffen zu werden. Und wenn wir das schaffen, die Menschen mitzunehmen auf so eine Reise, dann, glaube ich, kann es gelingen. Und wir sehen ja in Ländern wie Norwegen und in Skandinavien, dass die machen das fürs Kollektive. Die hinterfragen es gar nicht. Und deswegen kommt die halt zu einer Impfung. Und deswegen haben sie alles jetzt aufgelöst. Es gibt keine Regelungen mehr. Corona ist nicht mehr da, weil alle geimpft sind. Das ist ein Influenza. Von Anfang an klar, wenn es sozial akzeptiert wird, dann ist es weg. Und das funktioniert dort. Genau aus dem Grund.
Super Überleitung zu der Frage, die ich stellen wollte. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich habe vorhin ja schon erzählt und die Hörer wissen es inzwischen auch, ich bin recht oft da oben auch unterwegs und ich war im Juli in Finnland unterwegs und habe mich mit ein paar Freunden dort getroffen und habe mit denen auch so ein bisschen über Corona gesprochen und wie die Finnen damit umgegangen sind, wie wir Deutschen damit umgegangen sind und wir kamen genau zu diesem Punkt, genau zu dieser Frage. Der Unterschied, also warum kommen zum Beispiel die Finnen besser, also rein gesundheitlich von den Infektionszahlen, von den Maßnahmen, die sie dort hatten, warum kommen die besser durch die Krise als wir? Und wir sind irgendwann auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, der Unterschied zwischen einem zumindest Finnen, und deshalb bin ich gleich gespannt, ob du sagen würdest, das trifft auch auf Norweger zu, der Unterschied zwischen einem Finnen und einem Deutschen in dieser ganzen Krise ist, dass der Finne sagt, wenn meine Regierung, meine Politiker zu mir sagen, das ist sinnvoll, dass ich im Supermarkt eine Maske trage, auch wenn es keine Pflicht gibt, aber dass es sinnvoll ist, eine Maske zu tragen, dann hinterfrage ich das nicht, weil ich der Meinung bin oder davon überzeugt bin, dass meine Regierung in meinem Sinne etwas tut. Also dieses Verständnis als, wie du schon sagst, als Kollektiv und zu sagen, die Regierung, das sind ja am Ende des Tages wir. Also wir alle und die vertreten uns alle und handeln in unserem Sinn. In Deutschland ist es so, wenn Maßnahmen von der Regierung kommen, dann sind es immer die da oben, die uns da unten irgendwie manipulieren, steuern wollen, diese ganzen Querdenker und Verschwörungstheorien. Und man hat immer so ein Störgefühl. Der Staat will alle Steuern haben, der Staat will irgendwie uns gängeln und einschränken. Und das ist ein vollkommen anderes Verständnis von Gemeinschaft, von einem Zusammenleben am Ende des Tages. Würdest du sagen, das ist generell so ein Nordics-Thema, also vielleicht auch für Norwegen gültig? Und ist das vielleicht eine Einstellung, die wir lernen müssten, um auch als Kollektiv besser zu funktionieren?
Ja, wir hatten in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, diese Inselmentalität, ne, dass man immer zusammen stark sein muss und insbesondere in Norwegen, meiner Heimat war es ja immer so sehr stark an der Küste, dass man musste sich gegenseitig unterstützen. Aber es gibt natürlich andere Herleitungen, das ist natürlich Wohlstand, ne? Also das ist auch in skandinavischen Ländern, das ist so Henne-Ei, also wenn du viele Hennen hast, musst du nur lernen, mit den Eiern umzugehen. Das ist ein bisschen einfacher als dann das Streben. Und ich glaube auch, dass wir in deutschsprachigen Raum auch immer verteidigen müssten, also an Grenzen, ja, zu anderen. Das ist halt eine Grundmentalität. Ich glaube, Donald Trump spielt eine wichtige Rolle. Österreich, Deutschland, diese Hinterfragung. Das ist nicht vernünftig. Ich habe ja, das wurde natürlich durch die Medien ein bisschen plakativ dargestellt, aber ich habe gesagt, wer sich nicht impft, ist ein Egoist. Erstens, Egoismus ist nichts Schlechtes. Aber du musst dazu stehen. Und es gibt ganz schwierig, eine kognitive Herleitung von den ganzen Argumenten zu finden, den ich verstehe. Also, wir hatten damals diese sogenannte spanische Grippe, die alle jetzt kennengelernt haben, ja, die keine vorher kannten, die ja von einem Virus, ich glaube 1847 stammte das Virus, 1918 brach es aus, weil die Gesellschaft durch Kriege und so weiter, alle waren schwach, die waren halt sehr fragil für diese Thematik und der Impfstoff kam in 1943. So, jetzt kann man sagen, ja gut, die haben viel längere Zeit gehabt, Impfstoff zu entwickeln und mehr zu testen. Das ist nicht die wissenschaftliche Grundlage. Wir testen heute durch die Technologie und simulieren so viel mehr und wissen so viel mehr über diese Viren als vor 70 Jahren. Und wer glaubt, dass wir nicht wissenschaftliche Fortschritte gemacht haben in den letzten 70 Jahren? Ja, dann müssen wir halt mal ein Labor mitnehmen, ja. Also, das gibt keine kognitive Herleitung, die sagt, dass es irgendwie vernünftig ist, was da als Gegenargument gebracht wird. Und wir hinterfragen das ja nicht. Du sagst ja auch, die da oben, die Politik und die. Ich hatte einen Kollegen von mir vor ein paar Wochen, jetzt hat zu mir anders, du, die haben es auch übertrieben. Er sagt, ja, wer sind die? Ja, die da oben, also die Politiker. Ja, wer sind die Politiker? Was meinst du? Ja, mit den ganzen Lockdowns, die sperren das so ein. Ja, global? Meinst du, dass Angela Merkel und Macron und damals Trump so eine Art Gremium hatten, wo sie die Menschen einsperren wollen? Glaubst du das wirklich? Nein, das meine ich nicht. Was meinst du denn? Ja, also das sind ganz viele Profiteure von dieser Corona, ja. Das ist die Wirtschaft halt, ja. Ich weiß nicht, die Wirtschaft. Es gibt ja auch ganz viele, die auch verlieren. Glaubst du, davor gab es so eine Gremium, Leute, die sagten, okay, wir können ausrechnen, wie wir jetzt damit Geld verdienen? Ja, die ganze Pharma und so weiter, ja, aber Bayer und so. Ne? Er sagt, glaubst du, dass die sich vorhin getroffen haben? Und also ich bin ja bei dir, dass 80% Marge von her die Kollegin an der Goldgrube bei Mainz, das ist schon viel. Wenn es funktioniert, ja, und dass wir nicht die Stoffe in anderen Ländern machen, das ist, finde ich, nicht schön. Wir brauchen eine bessere Umverteilung. Was die mit dem Geld machen, ob sie dann Krebsforschung und investieren und so weiter, ist auch was Gutes, ist immer eine philosophische Debatte, was machst du dann damit? Aber am Ende des Tages gibt es keine Verschwörungsmythe, der sagt, ihr habt wie so ein Gremium an Unternehmen, die uns irgendwie jetzt da ausnutzen wollten. So. Und da findest du halt ganz schwierig eine Antwort, auch von den Menschen, wenn du fängst an, Fragen zu stellen. Und das tun wir auch mal nicht bei den Politikern. Und diese Kernaussage, ich muss erstmal ein bisschen Recherche machen, bevor ich das vertraue. Ja gut, wenn du andere sagst und schickst die anderen vor, dann bist du halt eben ein Egoist. Und so funktioniert keine Gesellschaft. Also wenn wir heute eine Krise haben und wir stehen an der Klippe und die ganze Menschheit steht hinter mir und wir holen die besten Architekten und die besten Brückenbauer, die es gibt und wir bauen eine Brücke. Ich bin der Erste, der rüberläuft. Weil ich sage, das ist was wir machen müssen als Menschheit. Und ich vertraue halt in den Experten, die da sind. Und da sehen wir auch in der Pandemie, es gibt auch, ich hatte einen Artikel auch über den Christian Drosten geschrieben, der ein professioneller Amateur ist. Der korrigiert und justiert. Und natürlich wird die Impfstoffe besser und so weiter. Aber willst du bis Ende warten, bist du halt eben ein Egoist. Du stellst dich halt über die anderen. Und das ist ja ein Argument, das kannst du ja machen. Aber da kannst du nicht in eine soziale Gesellschaft funktionieren. Kognitiv verstehe ich das nicht. Und deine Frage war ja eigentlich mit den Finnen. Ja gut, die grenzen auch ein bisschen Richtung Osten. Die haben die ganzen Saunen und so ein bisschen anders als wie Norweger. Ja. Aber im Kern ist die Nordics schon so ein bisschen homogener in der Richtung und es stimmt schon, hohe Impfquote, weil sie es nicht hinterfragen. Die hinterfragen nicht den Staat. Die vertrauen in Wissenschaft, die vertrauen, das sind die gewählten Politiker, das ist nicht gut, das ist nicht perfekt, aber das ist das Beste, was wir halt wählen konnten und die tun ihr Bestes und dieses Vertrauen müssen wir haben, weil wir gehen aktuell von einem großen Problem aus, wir gehen von Misstrauen aus und versuchen es durch Daten zu validieren. Transparenz schafft Vertrauen. Transparenz schafft Vertrauen ab. Es macht Vertrauen obsolet. Wenn du alle Informationen hast, dann brauchst du kein Transparent. Und das ist ein großes Problem. Wir brauchen wieder Vertrauen als Grundparameter und dann werden wir es natürlich täuschen. Ja. Aber das ist ja auch das, was wir eigentlich kennen aus der Liebe, aus der Beziehung. Wenn dein Partner permanent überwachen willst und Transparenz schaffen willst, dann wirst du müde, frustriert. Das zerstört die Liebe. Die Liebe wird leblos. Liebe ist ein Zukunftsversprechen. Das ist der Mangel an Information. Nur so lebt Liebe, weil es lebt von der Grundparameter, ich vertraue und werde dann irgendwann verletzt. Aber ich gehe mit einem Grundparameter des Vertrauens in Rennen. Und das brauchen wir in der Gesellschaft. Wir brauchen einen Grundparameter des Vertrauens und dann müssen wir damit umgehen, wenn wir verletzt werden, wenn wir getäuscht werden und so weiter. Aber dann kommt der Lernprozess. Andersrum ist das gefährlich, weil dann ist das Vertrauen weg, das ist obsolet. Und dann sind wir so technologisch funktionierende Wesen, so wie so dopamingesteuerte Junkies, so eine Art Homo obsoletus, ein überflüssiger Mensch, ja, wo wir sagen, die Lichter sind an, aber es ist niemand mehr zu Hause. Also wir funktionieren nur noch. Und das wäre eine ärmere und traurigere Gesellschaft, finde ich.
Jetzt hast du dich ja in deinem Leben auch ganz viel mit Wirtschaft auseinandergesetzt und wie Wirtschaft funktioniert. Unser ganzes europäisches Wirtschaftssystem und auch das der Amerikaner fußt ja am Ende des Tages auch auf der Verfügbarkeit von billigen Arbeitern in anderen Ländern. Jetzt stellt sich langsam heraus, viele dieser andere Länder sind genau diejenigen, die gerade auch unter Themen wie dem Klimawandel leiden werden. Das heißt, die wir die letzten Jahrzehnte ausgebeutet haben, sind jetzt dann auch die in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten vor allem daran leiden werden, wie wir die Umwelt verpestet haben, einfach gesagt. Kommen wir in eine Zeit, und ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass wir so träge geworden sind, also dass wir auch gar nicht mehr hinterfragen, wie gesellschaftliche Systeme funktionieren, auch politische Systeme funktionieren. Also wir haben uns daran gewöhnt, die Grenze von Deutschland ist nun mal die sie ist. Die Grenze von Norwegen ist die sie ist, die von Italien und Spanien genauso. Und das wird auch nicht mehr in Frage gestellt. Kommen wir vielleicht in eine Zeit, in der wir dieses ganze System von Ländergrenzen, von einzelnen Staaten, die alle irgendwie ihre Besitztümer wahren wollen und ihren Wohlstand wahren wollen, dass dieses System irgendwann gar nicht mehr funktionieren kann, weil wir irgendwann zum Beispiel auch so viele Menschen haben, die aus diesen ganzen Ländern zu uns kommen möchten, weil sie dort, wo sie eigentlich leben wollen, und man muss das ja immer betonen, die kommen ja nicht, weil sie da weg wollen, sondern die würden da ja gerne bleiben. Aber sie können dann aus bestimmten Gründen, momentan eher politische, aber dann vielleicht einfach Klimagründe, weshalb sie dort nicht mehr leben können. Das ist ja auch immer so ein Missverständnis. Die Leute denken immer, die wollen da weg. Die wenigsten wollen ihre Heimat verlassen. Niemand möchte gerne seine Heimat verlassen. Aber irgendwann müssen sie vielleicht. Und dann stehen die bei uns vor der Haustür, beziehungsweise an den europäischen Grenzen. Und wir müssen uns entscheiden, schotten wir uns jetzt ab, machen wir zu und lassen niemanden mehr rein? Oder finden wir ein neues Verständnis von einer globalen Gesellschaft, in der wir dann wirklich eine irgendeine geartete Umverteilung hinbekommen, die einen globalen Wohlstand irgendwie schafft. Und mit Wohlstand meine ich nicht Reichtum, sondern da werden sicherlich auch wir mit unserem Wohlstand ein anderes Verständnis bekommen müssen von Wohlstand, weil es funktioniert halt so gar nicht mehr. Sehr lange Frage, ich weiß. Aber kommen wir irgendwann in den Modus, wo wir unser grundsätzliches System von globalem Miteinander radikal verändern müssen?
Ja, eine Veredelung der Gesellschaft, ja. Dann lass mich mal ein bisschen mit spielen, weil das waren echt ganz viele Themen, ja. Also fangen wir mit dem ersten Thema an, dass wir sagen, also es ist einfacher, einen großen Kuchen zu verteilen, als einen großen Kuchen zu backen. Also wir haben schon Großes geleistet. Und natürlich ist es ein riesen Unterschied. Jetzt können wir natürlich beim ersten Thema, wo du begonnen hattest, mit der Herleitung war ja, wir haben die ausgebeutet. Das ist immer so eine Sache. Fängt an mit Kinderarbeit, was ganz Schlimmes. Und daraus entsteht eine kleine Wirtschaft, da ist der kleine Mittelschicht, also durch die, angefangen mit der Klamottenproduktion, die Auslagerung von Arbeitskräfte, so. Was du eigentlich gemacht hast, du hast natürlich das ermöglicht, dass die Weltklasse-Produkte, die aus Hidden Champions in Deutschland und Österreich kamen, dass die das auch machen können. Bloß günstiger und in der eigenen Sprache und du hast nicht die hohen Transaktionskosten. Das heißt, du ermöglichst ja eine Art Wirtschaft. Und das ist ja auch der Ansatz in Afrika jetzt. Gib dir mal eine Waschmaschine, gib dir mal ein bisschen Strom und dann passiert was. Ja? Ich teile deine Meinung, die wollen nicht weg. Keine wollen da weg. Aber es ist halt eine Thematik, wo es sagt, okay, wie schaffst du die Grundbasis? Und da ist eben nicht die Ausbeutung, sondern die Ermöglichung. Vielleicht heute ein bisschen anders als vor 50 Jahren, da war es in der Tat so eine Billiglohn-Geschichte. Heute ist natürlich klar, heute seit vielen Jahren, seit 2008, 2009, Wirtschaftskrise, die ja keine große Krise war, aber dann gibt es ein Inshoring und Backshoring und was haben wir noch alles. Also das werden keine Kinder in Herzogenaurach in Zukunft Schuhe nähen, das machen die Roboter. Und die arbeiten zu Nullkost fast. Das heißt, diese Arbeitslohnausbeutung war ein Aufbau von vielen Regionen, was ja im Nachhinein, also in dem Stehen nicht gut ist, war aber im Nachhinein das ermöglicht, dass die auch einen gewissen Wohlstand erreichen konnten. Aber China ist ja auch genau das Gleiche. Das war das Glauben an, ja, unsere westlichen Werten lebt von Innovation durch historische Kreation und Bildung, was ineffizient ist, das Investitionen in Forschung und Entwicklung. Aber wir wollten halt dann einfach unfassbare Elite-Universitäten, die viel Geld verdienen, bauen. Das heißt, wir haben unten ganz viele Studenten, oben keine Jobs. Also haben wir alle ausgebildet und dann halt einen Einblick in den großen Unternehmen, in den USA insbesondere. Die haben ein Jahr bei Google gearbeitet und dann sind sie nach China, wo du einen Staatskapitalismus hast, was eigentlich laut der Wirtschaftstheorie ja nicht möglich sein sollte, weil da können sie nicht innovativ sein. Die haben alles von uns adaptiert und sind höchst effizient und viel effizienter als die westliche Welt und somit holen sie auf. Und dann nochmal zum Anfang, wir können ja nicht vorschreiben, wie die anderen zum Wohlstand kommen und das ist halt deren guten Anrecht. Aber ein anderes Thema, was du auch angesprochen hast, ist ja so diese Globalisierungsgedanke und diesen Staat, das war eine deiner Themen auch, der Staat mit den Landesgrenzen. Ja, das ist ja auch ein künstliches Konstrukt. Und ich glaube, dass der Staat ist nicht effizient. Das ist Bewahren und Verwalten, ist sehr träge. Wir leben heute in einer Welt, die ist entweder lokal oder global. Wir leben in einem rebellischen Aufstand der Bürgermeister. Ich glaube auch, dass in Deutschland wir eine parteiunabhängige Kanzlerin und Kanzler haben werden. Und wir müssen uns anstrengen, dass wir in Europa Leitideen, positive Ideen entwickeln. Die Welt ist lokal. Identität, Zugehörigkeit, Heimat. Das ist eine Region. München, Frankfurt, Hamburg haben ganz andere Herausforderungen. Und das brauchst du nicht in Berlin lösen, sondern löst du eben in den Städten. Und dann sind wir gleichzeitig ein interdependenten Teil der Weltgemeinschaft. Also wir brauchen einen Turbo auf die Globalisierung und einen Turbo auf die Identität. Und dann spielt es keine Rolle, welche Menschen dort leben, weil du darfst nicht eins vergessen, wie in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, wir vögeln zwar noch, aber wir kriegen keine Kinder mehr. Also wir haben eine umgekehrte Pyramide, wir haben also nicht zu viele Menschen, wir sind zu wenige Menschen. Ja? Und wir beide werden vielleicht 120, ja? Wer soll sich um uns kümmern? Das ist halt, wir brauchen ganz geschwind ganz viele Roboter oder wir brauchen Arbeitskräfte, Menschen, die dann was leisten. Und die Menschen haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen ganz viele Menschen aus anderen Regionen, wo es viele Menschen gibt, weil wir haben keine, die arbeiten werden. Natürlich ist es ein Vorteil bei der Automatisierung, dass wir nicht so viele Menschen haben, die da arbeiten müssen. Aber wir werden ja immer älter. Und von daher ist es schon, wir haben eine umgekehrte Pyramide, wo das Risiko nicht darin besteht, dass wir so viele sind, sondern letztendlich so wenige. Und das erkennen ganz, ganz wenige Menschen. Und wie sind dann die Integrationskonzepte? Also wie können wir das aufrechterhalten? Weil da, wo Wohlstand ist, haben wir keine Menschen mehr. Und da, wo wir einen Aufbau brauchen, wird nicht investiert. Und wenn wir diese Mechanismen verstehen, dann tun wir geschwind Energie, Solarstrom in Afrika und Dörfer ausbauen. Gibt ein Unternehmer aus Hanau, Thorsten Schreiber, der da so Solarcontainer baut. Unfassbare Leistung. Geben Millionen von Menschen eine Grundlage. Und diese Grundlage müssen wir schaffen. Daraus kommt Prosperität, da kommt die erste Wirtschaft, da kommt Bildung und so weiter und so fort. Und das ist eine mehrdimensionale Geschichte. Deswegen hast du wirklich die Büchse Pandoras aufgemacht mit deiner Frage. Aber wir brauchen Globalität und Lokalität. Nationalstaaten werden immer weniger wichtig. Die Bürgermeister, das sehen wir auch in Deutschland, viele parteiunabhängige Bürgermeister, Bürgermeisterinnen. Und das Gestalterische wird wichtig, das Echte. Und Unternehmen heute leben nicht in Landesgrenzen. Und vielleicht abschließend darf aus dem wirtschaftlichen Kontext, Adam Smith schrieb ja von der unsichtbaren Hand des Marktes. Und ich habe es auch gelesen, er verwendet das dreimal. Und immer unterschiedlich. Also er wusste selbst nicht, was er da meint. Aber wir klammern uns an diese Begrifflichkeit und sagen, der Kapitalismus und so weiter, der ist natürlich ganz anders heute als vor 150 Jahren. Aber die unsichtbare Hand war für mich so eine magische Dreieck aus Staat, Kirche und Kapitalismus. Die Kirche spielt heute eine weniger wichtige Rolle. Skandinavien hatten wir vorhin, auch China, höchst atheistisch. Das ist halt, wir brauchen, Glauben ist okay, solange es im Privaten bleibt. Aber wir brauchen eine Religion, um das Ganze zu steuern. Und das andere ist der Staat. Die Unternehmen sind heute global. Also ein Amazon, ein Google, ein Apple, die haben noch keine Landesgrenzen. Also ein Apple ist der, ich glaube, das acht, neunte größte Volkswirtschaft der Welt, wenn wir es als Staat nach BNP rechnen. Und die sind halt global unterwegs. Und so sind die Mechanismen der Welt heute. Also müssen wir darüber denken, wie die Welt ist und nicht, welche alten Systeme wir haben. Bildung, Kapitalismus, Demokratie, alles ist ein Inwerden. Und es muss sich signifikant verändern, braucht ein Update auf die Welt, in der wir leben. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was du ansprichst, dass es viele Faktoren, mit denen wir haben so ein Clusterfuck aufeinanderprallende absurden Themen, und damit müssen wir heute klarkommen und darüber nachdenken, wie ist die Welt heute und nicht wie vor 150 Jahren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, weil es gerade so aktuell ist mit auch der Regierungsbildung hier in Deutschland gerade und der Wahl. Ich habe am Wochenende viel darüber nachgedacht. Ich glaube, jetzt ist wirklich der Punkt, wo zum allerletzten Mal man gerade noch so irgendwie ins Rennen gekommen ist mit alten Botschaften und dem Minimum an Veränderung. Weil wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, die Jungen haben das Thema Klima verstanden. Wenn man sich auch die Wählerverteilung anschaut, die Jungen haben alle FDP, nicht alle, aber viel höherem Ausmaß FDP und Grüne gewählt als SPD und Union. Und Union und SPD haben gefühlt diejenigen gewählt, die ja vielleicht schon mal davon gehört haben, dass da was auf uns zukommt, also vielleicht auch verstanden haben, dass da was, aber so wirklich wollen, tun sie die Veränderung nicht. Kann auch damit zusammenhängen, dass wir jetzt aus einer Pandemie kommen und wir so viel Veränderung in so vielen Bereichen haben, dass die Menschen auch da wieder zusätzlich ein bisschen träge geworden sind und sagen, oh, es wäre jetzt auch mal schön, irgendwie 4 Jahre zu haben, wo nicht irgendwie wahnsinnig viel passiert, sondern wo wir mal wieder zur Ruhe kommen können. Also ich glaube, wir sind an einem Punkt, und deshalb ist diese Wahl, glaube ich, auch noch viel historischer gewesen, wo es das letzte Mal möglich war, sich irgendwie so durchzumogeln mit homöopathischen Dosen an Veränderung, wo man sagt, ja, Klima haben wir verstanden, ist uns wichtig, aber ja, so ganz ernst, also 2038 aus der Kohle reicht auch, muss man ja nicht noch viel schneller machen und so weiter. Also glaubst du denn, dass wir irgendwann, also wenn Unternehmen so funktionieren würden wie der deutsche Staat, dann wäre das Unternehmen, also wenn die so arbeiten würden, diese ganzen Unternehmen wären sofort pleite und würden gar nicht mal groß werden, weil wir sowas von, und du hast es vorhin schon gesagt, ineffizient sind, und sowas von bürokratisch sind. Glaubst du, dass wir irgendwann mal wirklich so einen radikalen Ende, eine radikale politische Veränderung sehen? Und ich meine damit jetzt nicht rechts oder links, sondern eine radikale Veränderung, wie Politik funktioniert. Also, dass diese ganzen alten, verkrusteten Strukturen mit diesen 4 Parteien plus Links und AfD, dass das alles mal aufgebrochen wird, weil irgendwann die junge Generation sagt, seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Ich mache doch nicht 10 Jahre Plakate kleben und vergeude meine Zeit, wo ich in jedem Unternehmen Karriere machen könnte, um dann mal die Chance zu haben, irgendwie in einen Gemeinderat zu kommen. Und wenn ich dann noch mal 5 Jahre durchhalte, dann komme ich irgendwann mal in den Landtag, wenn ich ganz viel Glück habe. Und wenn ich dann noch mal irgendwie und ganz langen Atem habe, komme ich vielleicht irgendwann mal in den Bundestag. Und wenn ich, also diese verkrusteten Strukturen, das macht doch kein junger Mensch, der irgendwie hell in der Birne ist, macht das doch mit.
Das nee, also ich bin ja agnostisch, der Atheist. Also das ist mit dem Glauben, das ist bei mir so ein Thema. Ich glaube, wir müssen was tun. Also wir müssen was tun. Deswegen das Glauben, dass was passiert. Wir müssen was tun, und es wird viel Politik gemacht von den jungen Leuten, aber die sind nicht in der Politik. Also es gibt ganz viele junge Menschen, die betreiben, machen sich viele Gedanken zu organisiertes menschliches Leben. Ich habe vor einigen Wochen einen Artikel dazu geschrieben, auch in Fokus, wo es um eine neue DDR geht, ja, eine digitale demokratische Republik. Natürlich, ich habe eine Wortspielung, aber da geht es eigentlich darum, dass die Parteiendemokratie nicht kompatibel ist mit unserer Welt, in der wir leben. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Wir haben erstens keine echte Opposition, eine linke Partei, die Arbeiterklasse ernst nimmt und Technologie versteht. Also das, und ich glaube, dass du brauchst Gegensätze, du brauchst Widersprüchlichkeiten, du brauchst Spannung. Das siehst du ja auch in den USA. Klappstuhl und Nichthandschuhe von Bernie Sanders innerhalb der Partei führt dazu, dass ein Joe Biden sich verändert gegenüber vor 4 oder 8 Jahren. Und ich hatte da letztes Jahr diese Spielchen auch, glaube ich, in Quantenwirtschaft ist das mit, mit die alte Regierung mit einem rebellischen Kevin Kühnert als Rebellierungsminister durch einen klassischen Merger aus der Wirtschaft zwischen SPD und CDU und Angela Merkel als Bewahrer- und Stabilitätsministerin, das wäre so eine gute Gegenpol. Ne? Das wäre halt die Vorbereitung auf diese Wahl gewesen. Jetzt hast du halt was Schönes, glaube ich, Grüne und FDP. Was da nebenan steht, spielt eigentlich keine Rolle. Ja? Das sind die Spannungen, die du brauchst, aber in einem Miteinander. Und jetzt natürlich kann ich ein bisschen Devil's Advocate spielen, ja. Die Jungen haben FDP gewählt, weil Christian Lindner auf alle Startup-Konferenzen und überall aktiv unterwegs war. Der hat sich richtig ins Zeug gelegt. Das heißt, die Jungen kennen Christian Lindner und damit sagen sie, das andere wollen wir nicht. Wir nehmen Lindner oder FDP, weil dann kennen wir, die Veranstaltung war cool und der hat sich wirklich mit der Community und hat sich damit Krawatte runter und hat Präsenz gezeigt. Und die Grünen natürlich auch gegenwärtig durch diese Aktivitäten. So hast du natürlich einen Zugang zu den jungen Menschen. Das ist nicht aber damit gesagt, dass du für etwas wählst, sondern du wählst nochmal gegen das andere. Und ich glaube, das ist das, was die Bundestagswahl auch zeigt, dass es eine klare Signal ist, wir wollen Veränderung. Und jetzt geht's halt darum, wie geht's weiter? Also was ist die Veränderung? Und da bin ich ja bei dir, dass wir können darüber diskutieren, ob Kohlekraftwerke sofort abgeschaltet werden müssen. Auch die Debatte, sollen wir jetzt Kernfusion wieder in Betrieb nehmen, weil durch die neuen Durchbrüche von MIT vor ein paar Wochen, was ja Unfassbares und eigentlich zeigt, dass der Abfall Wasserstoff ist und dass du wirklich das, was man theoretisch machen wollte, jetzt auch praktisch umsetzen kann, ist natürlich eine Energieform, der viele Probleme löst. Natürlich sind die sicherer als damals mit den Problemen, wenn man sowas heute bauen würde. Aber da glaube ich, wenn das andere nicht funktioniert und wir sagen, wir entscheiden uns Ausstieg, dann müssen wir uns trauen, in das andere, das Neue, der Gegensatz zu investieren. Und wir wissen nicht, was das ist. Das ist das Unbekannte. Wie bauen wir eine gewaltige Klimaanlage? Wie vertrauen wir in der Technologie? Und da liegt die Chance für Deutschland und Europa, dass wir zurückkehren zu der Leitidee von Europa, liegt ja auch im Namen, ja, die Weitsicht, dass wir uns trauen, in den Dingen zu investieren und dass wir ein Vertrauen haben in eine Zukunft, wo wir ins Negative gehen können, wo wir nicht über Limitierung, Landedichter und Denker, die Kultur, das Einbringen von Philosophie, von Kunst, Psychologie, dieses Miteinander in Europa, dass wir da viel stärker an einen nicht ökohistorischen, hysterischen Ansatz, sondern einen ökoutopischen Ansatz, dass wir zusammenrücken und sagen, wir können das schaffen, aber da müssen wir investieren. Da brauchen wir Fehlerkultur. Wir trauen uns, was zu machen, wo es nicht um Fehler geht, sondern das Glauben in eine Lösung. Und das, glaube ich, ist der Weg nach vorne. Und da glaube ich, dass die FDP und die Grünen einen Weg jetzt finden, wo sie halt so ein bisschen dann Gegensätze erzeugen. Dass wir auch so eine Art Diskussion und auch eine Auseinandersetzung auf vernünftige Art und Weise bekommen können. Das tut sehr gut. Und dann natürlich aus der Politik gibt es da einen Mittelweg oder eine Kompensation, was besser ist als die reine Lösung. Und dann muss der Druck aus der Wirtschaft kommen, da muss die Radikalität. Das heißt, wir brauchen Unternehmer. Wir brauchen wirklich echtes Unternehmertum. Und das ist die Basis, also nicht das ganze Zeug dazwischen mit viel Geld verdienen, sondern Hardcore-Unternehmertum, das heißt Problem beschreiben, Problem lösen, Rechnung stellen. Also eine Wirtschaft, wo Ökonomie und Ökologie synergetisch ist, wo wir dann glauben, dass damit auch Profitabilität kommen kann. Ein Kapitalismus, der Humanismus integriert. Ein Kapitalismus zu mehr Mitgefühl, aber wo der Kapitalismus der Basis ist. Und daran glaube ich. Und das ist natürlich zurück zu dem Einstieg, dass mein Glauben und das Thema ist, dafür setze ich mich auch ein. Und damit gehen wir nach Europa und entwickeln auch eine Art Quantenwirtschaft als Leitidee. Da sind wir jetzt dabei, das auszuarbeiten in verschiedenen Gremien, dass wir auch definieren, was heißt eine enkelfähige Zukunft? Was heißt die Quantenwirtschaft? Ein technologisches Kapitalismus mit Mitgefühl. Und da möchte ich meinen Beitrag leisten. und zwar auch in Brüssel und auch auf deutscher Ebene, dass wir das hinbekommen. Und ich wähle da den Optimismus.
Perfekter Appell zum Schluss. Übrigens, unser Motto 2019 bei 48 Forward war A Call for Optimism. Deshalb perfekte Klammer am Ende und ein schöner Appell, mehr Mut zu haben, auch in Utopien zu denken und auch mal darüber nachzudenken, ob so eine Utopie nicht dann doch irgendwie Realität werden kann, wenn man bereit ist zu Veränderung. Danke dir für deine Zeit.
Danke, sehr gerne.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.